NDR Info. Echo des Tages.
Die Bundestagswahl rückt näher und die Parteien stimmen sich auf die heiße Phase des Wahlkampfes ein. Auf verschiedenen Bundes- und Landesparteitagen berieten Linke, Sozialdemokraten und Grüne heute über ihre Wahlprogramme. Dazu gleich mehr. Die Iraner haben schon gewählt, und zwar ihren neuen Präsidenten. Der heißt aller Voraussicht nach Hassan Rouhani. Er gilt als Reformer, aber ist er das wirklich? Mit dieser Frage beschäftigt sich unser Kommentar in dieser Sendung. In der Türkei ist noch kein Ende des Konflikts in Sicht. Während die Demonstranten am Istanbuler Gezi-Park ihren Protest fortsetzen, gingen heute auch Anhänger von Ministerpräsident Erdogan auf die Straße. Am Ende dieser Sendung dann wie immer Wochenends der Sport. Im Studio begrüßt sie Julia Borutta. Wir beginnen erstmal mit der aktuellen Hochwasserlage in Sachsen-Anhalt. Not macht ja bekanntlich erfinderisch, auch in den Hochwassergebieten. Mit einer spektakulären Aktion versuchen zur Stunde Experten und Helfer, die Lage in Sachsen-Anhalt in den Griff zu kriegen. Die Sprengung zweier Schubschiffe soll verhindern, dass die Wassermassen durch den dort gebrochenen Deich die dahinterliegenden Dörfer überfluten können. Jochen Müller in Jericho, läuft die Aktion schon?
Ja, die läuft schon den ganzen Tag über. Ich sag mal, seit den Mittagsstunden fliegen hier grundsätzlich im Minutentakt die Hubschrauber und transportieren sogenannte Big Packs. Das sind also Sandsäcke mit 1,5 Tonnen Ladung. Eine nach dem anderen an die Bruchstelle, nach Fischbeck, an die Deichbruchstelle. Dort ist es ihm außerdem auch gelungen, heute im Laufe des Tages sogenannte Panzersperren in den Fluten zu verankern. Also Sie müssen sich das vorstellen, das sind Stahlstangen, ähnlich wie Eisenbahnschienen, die so sternförmig verschweißt sind, die sich quasi in dem feuchten Untergrund festfressen. Die hat man stabilisieren können. Und dort sollen nun jetzt diese beiden Frachtkähne, die bereits bereit liegen, rangeschoben werden und sollen sich quasi in diesen Panzersperren verhaken, damit sie festsitzen. Das hat sich inzwischen verzögert. Eigentlich war 18 Uhr vorgesehen als Zeitpunkt der Sprengung. Das hat sich verzögert. Der neue Zeitpunkt 18.45 Uhr, also in einer Viertelstunde. Ich frage mal Oberst Klaus Körbi vom Bundeswehreinsatzkommando oder von der Bundeswehrleitstelle hier. Kann dieser neue Termin gehalten werden für die Sprengung?
Also wir gehen davon aus, dass wir es schaffen. Im Augenblick wird gerade dieser 105 Meter lange Schubverband eingeschwenkt. Und sobald diese Einschwenkung vollendet ist und er bei diesen beiden Auflagepunkten zum Stehen gekommen ist, wird sofort der Schubverband gesprengt. Dann muss ganz, ganz schnell per Hubschrauber schwere Lasten in diesen Schubverband reingebracht werden, damit die ganze Sache stabilisiert wird und dann nicht doch noch diese Schuber durch den Deich durchgedrückt werden.
Also man hat genau aus diesem Grund auch die Anzahl der Big Packs, die hier bereit liegen, von ursprünglich 1.000 auf 2.000 erhöht, sodass man dann, also wenn die beiden Schiffe stabil liegen, dort Sandsäcke draufpackt, diese großen Big Packs eben, und dann wird die Bundeswehr hier weiterfliegen bis mindestens 2 Uhr heute Nacht und dann morgen früh ab 6 Uhr weiter, in der Hoffnung, dass es wirklich gelingt, dieses Leck im Deich bei Fischbeck zu stopfen und diese unendlich grauenhaften Wassermengen, die hier seit einer Woche ins Landström endlich zu stoppen.
Soweit Jochen Müller zur aktuellen Lage in Sachsen-Anhalt. Ob die Aktion geglückt ist, erfahren Sie natürlich auch bei uns auf WDR 5 und NDR Info. Und wenn Sie für die Flutopfer spenden möchten, können Sie das in der ARD. Mit einer großen Spendenaktion, die heute Abend im Musikantenstadel beginnt, 20.15 Uhr und bis morgen Abend in Günther Jauch läuft. Es gibt aber auch noch andere Themen in der Welt, unter anderem wie angekündigt der Wahlkampf. Und die Linke könnte ja schon seit einigen Jahren im Bundestag für eine linksgerichtete Regierungsmehrheit sorgen, wenn nicht SPD und Grüne eine Koalition mit ihr ablehnten. In der Daueropposition aber kann sie weitreichende Forderungen formulieren. Und das tut sie auch in diesen Stunden auf ihrem Parteitag in Dresden, wo sie noch bis morgen das Wahlprogramm debattiert. Heute stand das Thema Sozialpolitik ganz oben auf der Tagesordnung. Daniela Junghans berichtet.
Die Linken haben sich viel Zeit genommen für die Diskussion über ihr Wahlprogramm. 14 Stunden lang bis in den späten Samstagabend wollen und sollen die Delegierten darüber abstimmen, mit welchen Themen die Partei in den Bundestagswahlkampf zieht. Ein Mindestlohn von 10 Euro gehört dazu, eine Mindestrente und die Abschaffung von Hartz IV. Die Linke will, dass alle Bürger in eine gemeinsame Rentenkasse einzahlen und die privaten Krankenversicherungen abgeschafft werden. Wichtigste Aufgabe ihrer Partei sei es, für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, betont Linken-Chefin Katja Kipping.
Ja, wir als Linker füllen die Funktion einer sozialen Alarmanlage. Wir legen den Finger in die Wunde. Wir machen Druck. Und das mag im Bundestag die anderen schon auch mal nerven. Aber ich meine, einer muss doch für Widerstand sorgen in diesem Land, wenn soziale Rechte in Gefahr sind, wenn die Armut zunimmt. Und die Armut nimmt nun mal zu. Da kann Schwarz-Gelb den Armutsbericht noch so sehr schön.
Arbeitsmarkt und soziale Absicherung sind auch diesmal die wichtigsten Wahlkampfthemen der Linken. Langfristig will die Partei die Wochenarbeitszeit auf 35 oder gar 30 Stunden senken. Außerdem soll die Höhe von Managergehältern begrenzt werden. Die Linke will, dass Stromkonzerne, Bahn- und Krankenhäuser nicht mehr privatisiert werden dürfen und sie fordert den Neubau von jährlich 150.000 Sozialwohnungen. Dass auch die anderen Parteien inzwischen stärker auf Soziales setzen, wird den Wahlkampf für die Linke erschweren. Deshalb setzt Fraktionschef Gregor Gysi noch auf ein ganz anderes Thema.
Wir wollen einen Stopp sämtlicher Kampfeinsätze der Bundeswehr. Das ist die einzig logische Konsequenz aus der deutschen Geschichte, gerade auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Kriege lösen keine Probleme, sie schaffen neue Probleme. Sie töten, sie verletzen, sie zerstören, sie organisieren Hass und damit neuen Terrorismus. Schluss mit den Kampfeinsätzen der Bundeswehr.
Dass die Linke die einzige Partei im Bundestag ist, die sich gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr ausspricht, ist nicht nur Gysi wichtig. Immer wieder weisen Redner auf dem Parteitag darauf hin, dass die Linke damit die Meinung der meisten Deutschen vertritt. Auch das soll im Wahlkampf zusätzliche Stimmen bringen, die dringend nötig sind. Denn derzeit liegt die Linke in den Umfragen bei höchstens 8% und damit deutlich schlechter als bei der vergangenen Bundestagswahl.
Und auch die Grünen machen Wahlkampf. Heute hat sich der mitgliederstärkste Landesverband, nämlich Nordrhein-Westfalen, in Hamm zum Parteitag getroffen. Stargast, Spitzenkandidat Jürgen Trittin. Aus Hamm, Leo Flamm.
Symbolisch wurde dem Spitzenkandidaten Jürgen Trittin ein Karton mit 1,2 Millionen Stimmen aus Nordrhein-Westfalen überreicht. Die Grünen haben sich vorgenommen, gut 13% bei der Bundestagswahl zu holen. Die zentrale Botschaft des Spitzenkandidaten lautete, die Grünen treten für erneuerbare Energien ein, aber auch für mehr soziale Gerechtigkeit und Bildungsgerechtigkeit. Allein 10 Milliarden Euro wollen sie in Schulen und Bildung investieren. Um Schulden zu vermeiden, brauche es eine Vermögensabgabe für Wohlhabende. Jürgen Trittin.
350.000 Menschen sind diejenigen, die von der grünen Vermögensabgabe erfasst werden. Und wir machen das nicht, weil wir was dagegen haben, dass sie reich sind. Sie werden auch nach der Vermögensabgabe immer noch das reichste Prozent dieser Gesellschaft sein, sondern weil wir dieses Geld brauchen, um endlich Schulden abzubauen, für die wir aus Steuermitteln bitter Zinsen bezahlen müssen. Das ist der Grund, warum wir das machen.
Insgesamt wollen die Grünen ihre Pläne durch Steuererhöhungen und Einsparungen finanzieren. Er sei froh, erklärte Trittin, dass sich 3/4 der Deutschen ein gerechteres Steuersystem wünschten. Die geplante Erhöhung des Spitzensteuersatzes träfe tatsächlich nur 10% der Gut- und Besserverdienenden. Nordrhein-Westfalens Grüne setzen sich für einen verstärkten Ausbau der Krippenplätze für die unter Dreijährigen ein. Obwohl in Nordrhein-Westfalen für ein Drittel dieser Altersgruppe Plätze zur Verfügung stehen, belegt das Land im Ländervergleich nach wie vor einen der letzten Plätze. Vor allem in den Großstädten ist der Bedarf größer, der grüne Landesvorsitzende Sven Lehmann.
Deswegen fordern wir in unserem Antrag, dass eine der ersten Maßnahmen nach der Bundestagswahl ein Sofortprogramm für die Kommunen sein muss, deren Bedarf noch nicht gedeckt ist. Denn wir kennen die Realität und wir wissen, dass weitere Plätze geschaffen werden müssen, damit der Rechtsanspruch auch überall gewährleistet werden kann. Und wir werden nicht locker lassen, bis auch flächendeckend der gesamte Bedarf gedeckt ist.
Die stellvertretende grüne Ministerpräsidentin und Schulministerin Silvia Löhrmann hob in ihrer Bilanz der vergangenen 3 rot-grünen Jahre in Düsseldorf unter anderem die Abschaffung der Studiengebühren hervor. Bis auf Bayern hätten die meisten Bundesländer nachgezogen. An die Adresse von SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück mahnte Löhrmann, er solle mit vorschnellen Versprechungen von kostenlosen Kitas vorsichtig sein. Als bundesweiten Erfolg verbuchte Löhrmann, dass es Rot-Grün gelungen sei, die Mehrheit im Bundesrat zu bekommen.
Als wir angefangen haben, haben wir die schwarz-gelbe Mehrheit im Bundesrat gebrochen. Mit Niedersachsen haben wir jetzt eine Mehrheit im Bundesrat. Und wir haben auch diese rot-grüne Mehrheit im Bundesrat genutzt, um deutlich zu machen, wofür Grüne stehen.
Nämlich für die Einführung einer Frauenquote, für die doppelte Staatsbürgerschaft und für den Mindestlohn. Allesamt Vorhaben, die von der schwarz-gelben Mehrheit im Bundestag verhindert wurden. Daher, so Löhrmann, gelte es, schwarz-gelb abzuwählen.
Ja, und auch die Sozialdemokraten stimmten sich heute auf den Wahlkampf ein. Oberster Mutmacher auf dem niedersächsischen Parteitag in Walsrode war Sigmar Gabriel. Den hatten seine Genossen bei der letzten Bundestagswahl noch mit einem miesen Platz auf der Landesliste abgestraft. Heute aber katapultierten sie ihn auf Platz 1. Der Auftrag an den Bundesparteichef ist klar, den Regierungswechsel in Berlin schaffen. Dirk Banse.
99 Tage noch bis zur Bundestagswahl und der Parteichef versuchte, den Genossen Mut zu machen, trotz schlechter Umfragewerte für die SPD. 30 Minuten nahm sich Sigmar Gabriel in Walsrode Zeit, die Bundesregierung zu attackieren. Energiewende, Bildungspolitik oder Euro-Rettung, alles vergeigt. Und die Kanzlerin bekam auch ihren Teil ab.
Kein Satz trennt die SPD so sehr von der CDU, CSU und der FDP wie der von Frau Merkel, als sie gesagt hat, Europa braucht wieder marktkonforme Demokratien. Marktkonforme Demokratien. Lasst uns der klar und deutlich und unmissverständlich entgegensetzen. Nein, wir brauchen das genaue Gegenteil. Wir brauchen wieder demokratiekonforme Märkte in Europa. Darum geht es in unserer Politik.
Dazu viel Lob von Gabriel für den eigenen Kandidaten Steinbrück. Inhaltlich setzte der Parteichef auf das Leitbild einer solidarischen Gesellschaft, bei der die Reichen mehr zu schultern haben und die Bankenmacht eingegrenzt werden soll. Die Genossen in Walsrode nahmen die Rede dankbar auf und segneten anschließend die Landesliste ab. Ganz vorn steht der Parteichef.
Und wir gehen ins Ausland, in den Iran. Noch sind nicht alle Stimmen ausgezählt, aber der Sieger scheint festzustehen. Hassan Rouhani wird aller Voraussicht nach neuer Präsident Irans. Der Geistliche wird dem Reformlager zugerechnet und kündigte im Wahlkampf vorsichtige Lockerungen an.
Ich weiß, dass die Realisierung der Verfassung die Rettung ist. Ich werde den Paragraphen 3 der Verfassung über die Rechte der Bürger als Gesetzesvorlage dem Parlament vorlegen. Ich werde es als Gesetz dem Volk anbieten. Laut unserer Bürgerrechte sind Mann und Frau gleichgesetzt.
Soweit Hassan Rouhani vor der Wahl, aber hat er genug Rückendeckung in den mächtigen konservativen Kreisen Teherans, um nun nach der Wahl tatsächlich eine neue Politik zu machen, die sich von seinem Vorgänger Ahmadinejad unterscheidet? Reinhard Baumgarten kommentiert.
8 Jahre Mahmoud Ahmadinejad sind zu Ende. 8 Jahre Präsident Ahmadinejad, das waren 8 Jahre Konfrontation und Polarisierung nach innen wie nach außen. Der 57-Jährige hinterlässt ein Land mit Bergen von Problemen. Am schwersten wiegen die wirtschaftliche Talfahrt des potenziell reichen Landes sowie die internationale Isolation. Beide sind eng miteinander verknüpft. Beides kann nicht so bald überwunden werden, auch nicht von einem Präsidenten Hassan Rouhani. Bevor er vom Volk gewählt wurde, gehörte er zu den 8 Auserwählten, denen vom konservativen Wächterrat die Gunst der Kandidatur zuerkannt wurde. Das ist nicht per se ein Malus, aber es ist per se ein klares Signal, dass die starken Männer dieses Landes von ihm keine ernsten Kalamitäten erwarten. Hassan Rouhani ist der kleinste gemeinsame Nenner zwischen Irans Herrschaftssystem und einem Großteil der Bevölkerung Irans. Moderater im Ton und näher an potenziellen Reformern als Hassan Rouhani geht aus Sicht der Herrschenden nicht. Weniger liberal und aufgeschlossen gegenüber der jungen Bevölkerungsmehrheit hätte bei vielen Wählern nicht verfangen. Hassan Rouhani ist eine Chance für die Islamische Republik. Nicht nur für die hoffnungsvollen jungen Leute, die ihn vorzugsweise gewählt haben, mehr noch ist er eine Chance für die Machthaber. Mahmoud Ahmadinejad hatte für seine Politik den Segen von oben. Er hat nicht die Ausrichtung der großen politischen Themen gesetzt, er hat sie nur auf seine Weise umgesetzt. Wie stark der Ton die Musik macht, hat der promovierte Bauingenieur auf bizarre Weise vorgemacht und national wie international für erhebliche Dissonanzen gesorgt. Hassan Rouhani wird sich der Richtlinienkompetenz von Revolutionsführer Ayatollah Khamenei ebenso unterordnen müssen wie seine 6 Vorgänger. Ali Khamenei ist und bleibt de jure und de facto der starke Mann Irans. Aber die Lage, in der sein Land sich gegenwärtig befindet, muss auch ihm Sorge bereiten. Eine weitere Verschlechterung in den Beziehungen zu wichtigen Teilen der Welt würde die Gefahr eines Krieges gegen den Iran heraufbeschwören. Es liegt zum größten Teil in den Händen des obersten Rechtsgelehrten, ob er die sich bietende Chance nutzt, eine weitere Eskalation verhindert und den gemäßigten Hojatul Islam Rouhani neue Akzente in der Innen-, Außen- und auch in der Atompolitik setzen lässt. Hassan Rouhani hat in dem kurzen Wahlkampf viel versprochen. Mehr bürgerliche Freiheiten, mehr Pressefreiheit, Freiheit für politische Gefangene, weniger Druck und Kontrollen an den Unis, mehr Gleichheit zwischen Mann und Frau. De facto wird er all das nicht durchsetzen können, weil er sich überall über mächtigen erzkonservativen Mehrheiten gegenüber sieht. Es sei denn, der oberste Rechtsgelehrte Ali Khamenei gewährt ihm den nötigen Spielraum. Das wird er aber nur tun, wenn er seine Herrschaft dadurch nicht gefährdet sieht. Hier ist Weisheit und Weitsicht gefordert.
Auch der neue Präsident Irans kann nur mit, nicht gegen die konservativen Kräfte seines Landes erfolgreich regieren, Reinhard Baumgarten kommentierte. In Ankara haben heute Zehntausende Türken an einer Kundgebung für Ministerpräsident Erdogan teilgenommen. Seine Partei, die AKP, verkörpere die echte Türkei. Im Gegensatz zu den Extremisten vom Gezi-Park skandierten seine Anhänger. Die regierungskritischen Demonstranten in Istanbul wiederum wollen ihren Protest trotz eines vorläufigen Baustopps am Gezi-Park nicht aufgeben. Aus Istanbul meldet sich Christian Buttgereit.
Boyun Eme, beuge dich nicht. Dieser Appell ist auf vielen transparenten Plakaten und T-Shirts im Gezi-Park zu lesen. Und die Parkbesetzer scheinen dieses Motto zu beherzigen. Sie sind nicht bereit, den Park zu verlassen. Wir sind seit so vielen Tagen hier, mehr als 2 Wochen. Unserer Meinung nach ist bei den Gesprächen mit der Regierung nicht irgendein konkretes Ergebnis herausgekommen. Wir befürchten, das wird bei künftigen Gesprächen nicht anders sein, wenn wir den Park jetzt räumen würden. Wir werden gemeinsam durchhalten. Das ist Ergebnis unserer Beratungen. Die Mehrheit von uns denkt, wir sollten weitermachen. Dabei hatte Ministerpräsident Erdogan die Väter und Mütter der Parkbesetzer doch aufgefordert, ihre Kinder aus dem Park abzuholen. Tatsächlich kamen viele Eltern, allerdings nahmen sie ihre überwiegend erwachsenen Kinder nicht mit nach Hause, sondern schlossen sich dem Protest an. Viele blieben über Nacht und ließen sich nicht beugen, weder durch den Starkregen noch durch das Versprechen der Regierung, die Bürger mittels Abstimmung über das weitere Schicksal des Gezi-Parks entscheiden zu lassen. Auch Erdogans Drohung beeindruckte sie offensichtlich nicht.
Wir fordern die Demonstranten auf, den Gezi-Park zu räumen und nach Hause zu gehen. Wenn danach die Anhänger illegaler Organisationen im Park zurückbleiben, dann überlasst das Weitere uns.
Das Misstrauen gegen die Regierung ist groß, zumal sie sich zu vielen Forderungen der Demonstranten noch gar nicht geäußert hat, etwa was die Wahrung der Meinungsfreiheit anbelangt oder die sofortige Freilassung inhaftierter Demonstranten. Zumindest hat Erdogan zugesagt, gewalttätige Polizisten zur Rechenschaft zu ziehen. Doch viele Demonstranten halten das für ein Lippenbekenntnis. Wir haben kein Vertrauen, weder in Ministerpräsident Erdogan noch in den Istanbuler Gouverneur Mutlu. Mutlu hatte am Dienstag versprochen, die Polizei würde uns nicht angreifen und dann haben sie doch Tränengasgranaten in den Park geschossen. Sie wollen uns hinhalten, anstatt uns verbindliche Zusagen zu geben, dass der Park nicht bebaut wird. Das beunruhigt uns und deshalb wollen wir nicht hier weggehen. Vertrauensbildend wirkt auch nicht, dass ein kritischer Fernsehsender gerade abgeschaltet wurde und die Regierung offenbar Namenslisten von Ärzten verlangt, die sich um verwundete Demonstranten gekümmert haben. All das spielte eine Rolle bei der schwierigen Entscheidung, die die Parkbesetzer zu treffen hatten, bleiben oder nicht. Die Entscheidung der Demonstranten, den Park nicht zu räumen, stellt Ministerpräsident Erdogan vor eine schwierige Situation. Erdogan wird erklären müssen, was er jetzt zu tun gedenkt. Ein erneuter Tränengas-Großeinsatz der Polizei gegen friedliche Demonstranten, damit könnte Erdogan seinen Kredit im Ausland endgültig verspielen. Das wissen auch die Regierungskritiker. Gut möglich, dass sie sich auch deshalb ermutigt gefühlt haben, Erdogan die Stirn zu bieten.
Tja, und während Erdogan in der Türkei noch nach dem richtigen Umgang mit Kritikern sucht, spitzt sich der Bürgerkrieg im Nachbarland Syrien zu. Mehr als 70 syrische Offiziere sollen sich in den letzten 1,5 Tagen ins türkische Grenzgebiet abgesetzt haben. Türkische Regierungsvertreter vermuten, dass dies eine Reaktion auf die Ankündigung der USA ist, Waffen nach Syrien zu liefern. Die Planungen für diese umstrittenen Lieferungen sind jedenfalls schon weiter fortgeschritten als bislang angenommen. Aus Washington, Rüdiger Paulert.
Die Grundsatzentscheidung über Waffenlieferungen an die Aufständischen in Syrien ist in Washington gefallen. Doch um die Details wird noch gerungen. Lediglich der Weg scheint klar. Ben Rhodes, einer der Sicherheitsberater des amerikanischen Präsidenten. Wir haben bereits Lieferwege aufgebaut. Es gibt schon Material, das wir auf dem Luftweg den Aufständischen haben zukommen lassen. Und das wird auch in den nächsten Wochen so weitergehen. Deshalb glauben wir nicht, dass es noch ewig dauern wird, bis die Waffenlieferungen beginnen. Gesteuert werden soll die Verteilung der Waffen in Syrien durch den amerikanischen Auslandsgeheimdienst CIA. Boden-Luftraketen zum Einsatz gegen syrische Kampfflugzeuge sollen nicht dazu zählen, verlautete in Washington. Aus Angst davor, dass diese in falsche Hände gerieten, werde man darauf verzichten. Auf andere Waffen und Munition allerdings nicht. Durch diese Aufrüstung sollen die Aufständischen in die Lage versetzt werden, den Regierungstruppen des syrischen Machthabers Assad Widerstand zu leisten. Diskutiert wird in Washington auch über die Einrichtung einer Flugverbotszone entlang der jordanischen Grenze, wie sie etwa der republikanische Militärexperte John McCain fordert. Obamas Sicherheitsberater Rhodes gibt sich da im Moment eher skeptisch und weist darauf hin, dass dies aus verschiedenen Gründen in Syrien sehr viel schwieriger, gefährlicher und teurer sei als in Libyen.
It's dramatically more difficult and dangerous and costly in Syria for a variety of reasons.
So hätten die Rebellen in Libyen bereits weite Landstriche erobert gehabt, zu deren Sicherung die Flugverbotszone damals dort eingerichtet worden sei. Außerdem gäbe es in Syrien undurchsichtige Kämpfe oft um einzelne Straßenzüge. Da helfe eine Flugverbotszone kaum. Trotzdem aber schlössen die USA sie nicht kategorisch aus. Nur eines werde es nicht geben, unterstrich Ben Rhodes. US-Soldaten auf syrischem Boden. Man sei darum auch nicht gebeten worden und es läge nicht im nationalen Interesse der USA. Außerdem habe das Beispiel Irak gezeigt, dass selbst US-Soldaten Konflikte zwischen verfeindeten Gruppierungen nicht verhindern könnten. Begleitet wird die militärische Planung von einer diplomatischen Initiative des amerikanischen Außenministers John Kerry, so seine Sprecherin Jennifer Psaki. Er hat viel telefoniert mit dem britischen Außenminister Haig, dem französischen Außenminister Fabius, seinem russischen Amtskollegen Lavrov und der außenpolitischen Beauftragten der Europäischen Union Ashton. Kerry hat sie auf den Stand gebracht und mit ihnen die letzten Erkenntnisse diskutiert. Obwohl Washington nun das grundsätzliche Okay für Waffenlieferungen an die Aufständischen in Syrien gegeben hat, ziehen die Amerikaner noch immer eine diplomatische Lösung vor. Deshalb stünde das Thema Syrien bei Präsident Obamas Europareise ab Montag ganz oben auf der Agenda.
Die Aufregung war groß, als vor ein paar Wochen Daten über Steuerbetrüger in der ganzen Welt ans Licht kamen. Der sogenannte Offshore-Leak-Skandal befeuerte die Debatte um Steueroasen und wie man sie trockenlegen kann. Nun soll ein Teil dieser Daten im Internet veröffentlicht werden. Jürgen Webermann.
Die Daten, die jetzt im Internet einsehbar sind, ähneln einem Handelsregister, wie wir es aus Deutschland kennen. Zu finden sind vor allem Namen, die von rund 100.000 Firmen und Treuhandgesellschaften, die in Steuerparadiesen registriert sind, aber auch die Namen derjenigen, die als Anteilseigner, Direktor oder Begünstigter hinter einer Offshore-Firma stehen. All diese Informationen sind über ein Suchprogramm einfach zu finden und ein Auszug aus dem riesigen Datensatz, an dem Journalisten weltweit und über Monate recherchiert hatten. In Deutschland waren der NDR und die Süddeutsche Zeitung an dem Projekt namens Offshore Leaks beteiligt. Die Daten aus dem Herzen der Steueroasen waren dem Internationalen Konsortium für investigativen Journalismus in Washington zugespielt worden. Der Chef der Organisation, Gerard Ryle, hatte daraufhin das einzigartige Medienprojekt koordiniert. Ryle stellte die jetzt veröffentlichten Daten heute offiziell in Hamburg am Rande einer Fachtagung vor. Dem NDR sagte er, die über Wochen vorbereitete Veröffentlichung sei ein Schritt zu mehr Transparenz in Steueroasen.
We were overwhelmed and actually criticized by the public for not making more of the database accessible.
Wir wurden immer wieder kritisiert, weil wir die Daten nicht veröffentlicht haben. Das ist jetzt unsere Antwort. Jeder kann jetzt suchen und sich beteiligen und uns seine eigenen Informationen schicken. So könnten auch gute Geschichten dabei herausspringen.
And we expect there actually might be much better stories in the database.
Allerdings, das betont auch Ryle, die Daten sind eben nur ein kleiner Auszug. Sensible Informationen wie Passkopien oder E-Mail-Korrespondenzen bleiben weiterhin unter Verschluss. Unter anderem blieben dadurch auch die Informanten, die das Material an Journalisten weitergegeben hatten, geschützt. Die Veröffentlichung kommt zu einem günstigen Zeitpunkt. In der kommenden Woche wollen sich die Staats- und Regierungschefs der G8 mit dem Thema Steuergerechtigkeit befassen. EU-Steuerkommissar Šemeta hatte das Projekt Offshore Leaks im Vorfeld bereits als wegweisend für die Debatte bezeichnet.
In Pakistan ist es zu einer blutigen Anschlagsserie gekommen. Insgesamt kamen in der von Separatisten umkämpften Region Balutschistan mehr als 40 Menschen ums Leben. Informationen von Christoph Heinzle.
Jüngster Vorfall in der Anschlagsserie an diesem Samstag in Balutschistan. Ein Überfall schwer bewaffneter Militanter auf ein Krankenhaus in der Provinzhauptstadt Quetta. Sicherheitskräfte versuchten am Abend, die Kontrolle über das Gebäude zurückzugewinnen. Bei dem Feuergefecht gab es Tote und Verletzte. In der Klinik werden die Überlebenden eines weiteren Anschlags behandelt. Mehrere ferngezündete Sprengsätze waren in einem Bus mit Studentinnen einer Frauenuniversität explodiert. Dabei wurden mindestens 11 Frauen getötet. Der Hintergrund der Anschläge in Quetta blieb zunächst unklar. Begonnen hatte die Serie von Gewaltakten am frühen Morgen. Mit Panzerfäusten beschossen Angreifer ein Haus in Balutschistan, in dem Staatsgründer Jinnah 1948 die letzten Wochen vor seinem Tod verbracht hatte. Das Holzhaus brannte vollständig ab. Ein Polizist starb im Kugelhagel. Pakistans Innenminister machte die Befreiungsarmee Balutschistan für den Anschlag verantwortlich. Sie kämpft seit Jahrzehnten für einen eigenen Staat in der Südwestprovinz an der afghanischen und iranischen Grenze und für eine gerechtere Verteilung der hohen Einnahmen aus der Gasförderung und Rohstoffgewinnung in der unterentwickelten Region. Beobachter sehen die Attentate als Rückschlag für die gerade erst angetretene neue Regierung Balutschistans. Sie will sich um eine Entschärfung des blutigen Konflikts bemühen.
Und wir kommen zum Sport im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Aus der Sportredaktion ist Nicole Seifert bei mir im Studio. Eben wurden die Erstrundenbegegnungen des DFB-Pokals ausgelost. Mit wem bekommt es denn der deutsche Meister Bayern München zu tun?
Ja, Bayern München ist in der ersten Runde des DFB-Pokals zu Gast bei Schwarz-Weiß Reden aus Niedersachsen aus der Regionalliga Nord. Auch andere Amateurclubs dürfen sich über attraktive Erstligagegner freuen. Der TSV Schott Jena trifft auf Hamburg, der SV Lippstadt empfängt Leverkusen und der SV Wilhelmshaven empfängt Dortmund.
In einer Woche beginnt das Grand Slam Rasentennisturnier in Wimbledon. Das ATP-Turnier in Halle-Westfalen ist sowas wie die Generalprobe für Wimbledon. Letztes Jahr hat Tommy Haas gewonnen. Dieses Mal konnte er in Halle-Westfalen seinen Titel aber nicht verteidigen.
Nein, Tommy Haas ist im Halbfinale ausgeschieden, allerdings gegen keinen geringeren als Roger Federer aus der Schweiz. Dieses Mal war Federer zu stark, gewann in 3 Sätzen und revanchierte sich damit für die Finalniederlage letztes Jahr in Halle-Westfalen. Dabei begann Tommy Haas sehr stark, gewann sogar den ersten Satz. Trotz der Niederlage war Haas daher auch zufrieden mit seiner Leistung und nahm es sportlich.
Verlieren ist nie gut, aber ich kann mit meiner Leistung im Großen und Ganzen sehr zufrieden sein. Ich habe sehr gut dagegen gehalten, aber auch Roger hat dann in den wichtigen Momenten wirklich aggressives, gutes Tennis gespielt und belohnt gewonnen und das muss man dann in Kauf nehmen.
Und Roger Federer trifft morgen im Finale auf Michael Ruschny aus Russland. Tennisspielerin Andrea Petkovic hat den Turniersieg in Nürnberg verpasst. Petkovic verlor gegen Simona Halep aus Rumänien mit 3:6 und 3:6. Und auch für Sabine Lisicki gab es beim Tennisturnier in Birmingham kein Happy End. Sie schied im Viertelfinale gegen die Amerikanerin Alison Risk aus.
Nicht so gut läuft es ja auch weiterhin für die deutsche Handballnationalmannschaft bei der Qualifikation für die EM nächstes Jahr in Dänemark. Dabei hat Deutschland heute das letzte Quali-Spiel gewonnen.
Ja, das deutsche Team hat gegen Israel in Aschaffenburg erwartungsgemäß deutlich mit 38:19 gewonnen. Aber das nutzte nichts für die Qualifikation. Nach 3 Niederlagen ist Deutschland nämlich Dritter ihrer Gruppe hinter Montenegro und Tschechien. Nur die ersten beiden kommen direkt weiter. Jetzt gibt es nur noch eine Mini-Möglichkeit, bei der EM mit dabei zu sein, und zwar als bester Dritter aus allen 7 Gruppen. Die Chance ist allerdings für Deutschland mehr als gering. Damit wäre die deutsche Handballnationalmannschaft erstmals nicht bei einer EM mit dabei. Und die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft, die hat sich schon längst für die EM in knapp einem Monat in Schweden qualifiziert. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Heute haben die deutschen Fußballerinnen in Essen bei einem Testspiel gegen Schottland deutlich mit 3:0 gewonnen. Allerdings hat Nationaltrainerin Silvia Knight Personalsorgen. Die Mannschaft wird ohne Kim Kulik bei der EM auskommen müssen. Kulik muss sich voraussichtlich erneut einer Knieoperation unterziehen. Zudem fehlen Dem Titelverteidiger auch Alexandra Popp und Linda Brissonik wegen Verletzungen oder Krankheit. Und die EM ist in einem Monat. Und noch eine Meldung, der ehemalige DFB-Trainer Michael Skippe ist neuer Cheftrainer des Schweizer Fußballrekordmeisters Grasshopper Zürich. Skippe erhält in Zürich zunächst einen Einjahresvertrag. Und das war's vom Sport.
Vielen Dank, Nicole Seifert. Und mit dem Sport endet auch das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Im Studio verabschiedet sich Julia Borutta. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.